Jeder von uns sehnt sich danach, Teil von etwas Größerem zu sein. Man sieht das ganz deutlich bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Millionen versammeln sich in Fanzonen, ziehen dasselbe Trikot an, singen dieselbe Hymne, fahren mit Fahnen durch die Straßen und liegen sich mit wildfremden Menschen in den Armen. Wo sieht man das sonst? 90 Minuten lang gehört man zu etwas, das viel größer ist als man selbst. Diese Sehnsucht kennen wir aus unserem alltäglichen Leben auch. Wir wollen, dass unsere Arbeit zählt, oder? Wir wollen, dass unsere Familien aufblühen, dass unser Leben etwas hinterlässt, das uns überdauert. Der Autor Dan Strange nennt diese Sehnsucht Allheit. Eine Sehnsucht nach einer Geschichte, die unserem Leben Sinn gibt und Gewicht verleiht. Es ist eine der Nachklänge Edens, die uns auf Gott hinweisen. Genau das bietet Jesus seinen Jüngern an in der Apostelgeschichte an. Er lenkt ihren Blick weg von ihren eigenen Erwartungen, schauen wir dann Vers 6 an, hin zu Gottes weltumspannender Mission, Vers 7. Wäre denn die Apostelgeschichte die Eröffnungsszene eines Mission Impossible Films, könnte Jesu Auftrag so klingen: Deine Mission, sollst du sie annehmen, trag das Evangelium bis an die Enden der Erde. Die wenigsten von uns würden reagieren wahrscheinlich wie Ethan Hunt. Wahrscheinlicher, wenn ich ganz ehrlich bin, ist: Hier bin ich, Herr. Schick doch bitte jemand anderen. Die Aufgabe übersteigt uns bei weitem. Aber das ist genau der springende Punkt. Jesus vertraut diese Mission nicht so außergewöhnlichen Menschen an. Die Apostelgeschichte erzählt nicht von beeindruckenden geistlichen Überflieger, die Großes für Gott vollbringen. Sie erzählt von auferstandenen Christus, der sein Werk fortsetzt durch gewöhnlichen, gebrochene Menschen, erfüllt von seinem Geist. Was trägt Jesus ihnen als erstes auf, nachdem er ihnen diese Mission gegeben hat? Schau den Text an. Nicht geht, nicht mach einen Plan, nicht jetzt organisiert euch. Er sagt: Wartet. Weicht nicht von Jerusalem, Vers 4, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters. Ich habe einmal einen Leiter sagen hören: Jede Bewegung beginnt damit, sich nicht zu bewegen. Das klingt wie ein Widerspruch und ist doch genau das, was wir hier sehen. Bevor die Bewegung des Evangeliums bis die Enden der Erde beginnt, sitzt eine Gruppe von Jüngern in einem Obergemach und wartet auf Gott. Dieser erste Akt der Mission ist keine Aktivität, es ist Abhängigkeit. Hier ist die Frage, mit der ich dich heute Morgen ringen lassen möchte: Ist dein Leben mehr geprägt von Aktivität für Gott oder von Abhängigkeit von Gott? Bevor Gott durch sein Volk die Welt verändert, lehrt er sein Volk zuerst auf ihn zu warten. Wie sieht treues Warten aus? Apostelgeschichte 1, unser Text gibt uns einige Dinge. Warten heißt, erstens von Gott abhängig zu sein, zweitens voneinander abhängig zu sein, drittens Gott unseren Schmerz anzuvertrauen, viertens sich auf Gottes Werk vorzubereiten und letztens in Gottes Treue zu ruhen. Schauen wir in diesen Punkten ganz kurz an. Erstens schauen wir Vers 12 bis 14. Treues Warten heißt, von Gott abhängig zu sein. Eines Tages kam eines unserer Kinder zu Eowyn, während sie am Computer arbeitete, und sie weiß nicht mehr, worum es ging. Vielleicht Essen, vielleicht eine Erlaubnis, vielleicht jemanden zu spielen. Was auch immer es war, sie sagte: Warte, bis ich fertig bin. Wenig Später kam das selbe Kind mit derselben Bitte und bekam dieselbe Antwort. Wenig später kam das Kind noch einmal. Selber Kind, selber Bitte, dieselbe Antwort. Und irgendwann sah unser Kind Eon an und fragte, Mama, heißt warten eigentlich immer nein? Das ist eigentlich eine großartige Frage. Denn genauso fühlt sich warten an, wie Verzögerung, wie Schweigen, wie eine Antwort, die vielleicht nie kommt. Warten ist schwer. Und nicht nur für Kinder, sondern für uns alle. Überleg mal, wann habt ihr das gehört? Warte auf deinen Geburtstag. Warte, bis dein Vater nach Hause kommt. Warte, bis das Geld da ist. Warte, bis du verheiratet bist. Warte, bis die Laborwerte da sind. Unser ganzes Leben heißt, es warten und wir mögen es nie. Jesus aber sagt zu seinen Jüngern, wartet. Warten fällt uns auch deshalb so schwer, weil es bedeutet, einzugestehen, dass das Ergebnis nicht in unseren Händen liegt. Das widerspricht allem, was wir von uns selbst zu wissen glauben. Viele von uns haben die Rollen längst aufgeteilt. Gott ist zuständig für das Unsichtbare, für das Ewige. Ich bin zuständig für das Sichtbare und Dringliche. Und Gebet, auch in christlichen Kreisen, wird zu dem, womit wir unsere Versammlung eröffnen und schließen, statt zu dem, was wir tun, weil wir es dringend brauchen. Gebet sollte für uns wie Sauerstoff. Man kommt nicht ohne aus. Lukas hält nicht nur fest, dass sie beteten, sondern schau den Text doch mal an. Wie? Das Wort, das er wählt, bedeutet hingegeben, beharrlich, beständig. Das war kein Gebetstreffen, das war in Lebensform. Dahinter steckt eine Überzeugung. Was hier geschehen muss, kann nur Gott bewirken. Das wurde uns glasklar, als wir vor 25 Jahren nach Ost-Berlin zogen. Unser Gemeindegründungsteam hatte Pläne. Wir hatten Strategien. Und doch war uns allen klar, in diesem Stadtteil, in dieser Stadt bewegt sich nichts, wenn nicht zuerst der Geist Gottes sich bewegt. Also wurden wir ein betendes Team. Die großartigste Predigt der Welt fällt wie Saatgut auf Beton, wenn nicht der Geist in Herz aufbricht. Der klugste Plan trägt keine Frucht, wenn Gott ihn nicht aufgreift. Das trifft mich ganz persönlich ins Herz. Ich bin, wenn ihr mich kennt, ich bin, ehrlich gesagt, weit beharrlicher im Beschäftigtsein als im Gebet. Ich bin wie Martha, hingegeben an gute Werke, aber nicht ebenso hingegeben daran, zu Jesu Füßen zu sitzen und mit seiner Gemeinde zu beten. Mein Kalender? Voll. Mein Posteingang? Voll. Diese Hingabe, die Lukas bei den Jüngern beschreibt, ja, da will ich haben. Ich bin sie noch nicht in dem Maß so weit, wie sie hätten oder hatten. Mit dem Mund bekenne ich bin zutiefst bedürftig. Ich kann nichts ohne Christus. Aber mein Terminkalender sagt was anderes. Ich sei durchaus fähig, alles zu schaffen, was ich mir vornehme. Dabei bringt uns das Gebet als Söhne, das lerne ich, als Gebet als Söhne und Töchter, das bringt uns in die Gegenwart eines Vaters, der uns mehr liebt, als wir uns vorstellen können. Wo wir das Beten einfach lassen, verhalten wir in dem Moment wie geistliche Waisen, nicht wie geliebte Kinder. Wenn du geistliche Bewegung in deinem Leben willst, hör auf, dich zu bewegen. Und wenn wir geistliche Bewegung in unserer Gemeinde wollen, brauchen wir keinen weiteren Hauskreis. Wir müssen aufhören, uns zu bewegen und anfangen, in Abhängigkeit zu wachsen. So warten oder warten heißt nicht immer nein, es heißt Gott, ich brauche dich. Zweiter Punkt, schau, treues Warten heißt auch voneinander abhängig zu sein. Schau Vers 14 an. Lukas notiert noch etwas über das Gebet der Jünger. Sie beteten einmütig. Das heißt mehr als das, dass sie zufällig zur gleichen Zeit am gleichen Ort waren. Es ist ein Bild von Menschen, die ihre eigene Anliegen zurückgestellt haben und sich auf die gemeinsame Not konzentrieren. Sie beteten nicht jeder für sich seine Privatliste in der Nähe der anderen. Sie tragen einander die Lasten, wie Paulus in Galater 6, Vers 2 schreibt. Da tue ich mich auch schwer. Denn es bedeutet, um als Gemeinschaft zu wachsen, müssen wir einander eingestehen, dass wir nicht aus uns selbst genug haben. Aber ganz ehrlich, ich will nicht, dass ihr merkt, wie schwach ich bin. Ich will, dass du mich für fähig hältst, für klug, für jemand, der alles im Griff hat, der Antworten hat und vor allem einen Plan hat. Am liebsten wäre mir auch, du hättest es auch, damit mich deine Probleme nicht so sehr belasten. Aber die Gemeinde war nie dazu bestimmt, eine Ansammlung selbstgenügsamer Menschen zu sein, die zufällig am selben Tag in derselben Gebäude Gottesdienst feiert. Sie ist ein Leib. Genau das dürfen wir heute sichtbar feiern. Wenn Stephanie getauft wird, sagt sie damit öffentlich, ich gehöre zu diesem Leib. Ich trage seine Last mit. Und es ist nicht nur ihre Erklärung. Wir als Gemeinde sagen zurück zu Stephanie, du gehörst hierher. Wir brauchen dich so nötig wie einen linken Arm. Hier findest du eine Ansammlung von gebrochenen, bedürftigen Menschen, die dir versprechen, dich durch jede Not zu tragen. Das feiern wir heute. Doch Lukas fügt noch ein Detail hinzu. Achte darauf, wer zu diesem Gebetstreffen kam. Es waren 11 Jünger zusammen mit den Frauen. Lukas würdigt Frauen in einer Weise, die in der antiken Welt alles andere als selbstverständlich war. In keinem anderen Buch des Neuen Testaments kommen Frauen so häufig vor wie bei ihm. Zwar ist keine der Frauen Apostel, aber sie werden nicht in die Küche zu Martha abgeschoben. Sie werden ins Herz und in die Seele des Gemeindelebens hineingenommen. Ihre Stimme wird gehört, ihre Gaben werden geschätzt. Wir halten fest an männlichen Ältesten in der Gemeinde. Wer verbindlich Lehre verantwortet, soll dazu qualifizierter Mann sein. Aber ebenso sollten wir auch die Gaben von Frauen würdigen und einsetzen. Sie gehören ins Zentrum der Gemeinde, hinein in die Entscheidungen, die sie prägen, nicht an den Rand gedrängt. Ein Leib, dessen Glieder unabhängig voneinander funktionieren wollen, ist krank. Die Einladung, die Lukas ausspricht, ist denkbar einfach. Such dir jemanden in dieser Gemeinde. Bittet ihn oder bittet sie, regelmäßig für dich zu beten. Kein Programm ist nötig. Keine Erlaubnis der Ältesten, nur ein anderer Mensch und die gemeinsame Überzeugung, dass das, was Gott tut, mehr zählt als das, was du tust. Warten heißt nicht immer nein. Manchmal heißt es, wir brauchen einander. Drittens, treues Warten heißt auch, Gott unseren Schmerz anzuvertrauen. Schau Vers 15 bis 20 an. Der Name Judas ruft bei den meisten von uns sofort Bilder des Verrats wach. Aber das ist kaum vorstellbar, was die ersten Apostel gerade durchlebten. Innerhalb weniger Tagen wird Judas ein geschätztes, vertrautes Mitglied des engsten Kreises, mit dem sie 3 Jahre lang aßen, beteten, weinten, sich freuten, Wunder erlebten, zum Verräter, der Jesus für 30 Silberstücke verkauft und durch eigene Hand stirbt. Und eine der so erschütterndsten Szenen von Jesu Tod, kurz davor, war beim letzten Abendmahl. Sagte er zu allen Jüngern, einer von euch wird mich verraten. Kein Augenrollen. Keiner sagt, naja, wir wissen doch alle, wer das sein wird. Ja, diesen Judas mochte ich sowieso nicht. Etwas liegt bei ihm immer faul. Nein, jeder Einzelne fragt, bin ich es? Verstehe, was in diesem Moment geschieht. Jeder von ihnen hielt sich selbst für fähiger zum Verrat als die anderen. So viel Vertrauen hatten sie zueinander. Judas Fall hat ihnen wahrscheinlich Angst gemacht. Und er sollte uns auch demütig machen, denn Judas war besser gelehrt als jeder von uns hier im Raum. 3 Jahre lang, rund um die Uhr, von Jesus selbst. Wie also kann irgendeiner von uns sicher sein, bis zum Ende treu zu bleiben? Die Antwort? Solange deine Zuversicht auf dir selbst ruht, sollst du dich fürchten. Abschlüsse zählen nicht. Ämter zählen nicht. Herkunft zählt nicht. Wenn Judas uns Angst einjagt und uns weniger auf uns selbst vertrauen lässt, auf unsere Gehorsam, auf unsere Entscheidungen, auf unsere Kraft, unsere Vermögen, an Jesus festzuhalten, dann ist es eigentlich eine gute Furcht. Doch der eigentliche Fokus liegt nicht auf Gründen zur Furcht, sondern auf Gründen für Zuversicht. Schau den Text nochmal an. Da sitzt 11 Menschen, die alle an Jesus schuldig geworden sind. Petrus verleugnet ihn 3-mal und alle liefen davon, als es gefährlich wurde. Nur die Frauen blieben. Aber sieh dir Petrus jetzt an. Was macht er im Text? Er steht. Er redet öffentlich. Er leitet die Gemeinschaft. Sieh dir Jesu Brüder an. Interessant, dass Lukas ihn erwähnen, weil Johannes in Johannes Evangelium, Johannes berichtet, Kapitel 7, Vers 5, dass gerade zu seinen größten Skeptikern zählen, waren die Brüder, seine eigenen Brüder. Jetzt sind sie hier. Das Evangelium, das bis an die Enden der Erde reisen sollte, trug zuerst Frucht ganz in der Nähe. In den härtesten Herzen seiner eigenen Familie. In seinem hohepriesterlichen Gebet sagt Jesus, Johannes 17, Vers 12, ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer dem Sohn des Verderbens. Versteht es richtig? Der Unterschied zwischen Petrus und Judas liegt nicht darin, dass Petrus den stärkeren moralischen Kompass hat oder eine widerstandsfähigeren Glauben gehabt hatte. Der Unterschied liegt darin, Jesus hat ihn bewahrt. Für alle, die meinen, ihr geistliches Überleben hänge von der eigenen Anstrengung ist, dann ist das eine schreckliche Nachricht. Aber für alle, die sich selbst ansehen und mehr Judas entdecken, als ihnen lieb ist, ist das zutiefst tröstlich. Judas steckt in uns allen. Wir verraten Jesus vielleicht nicht für 30 Silberstücke, wir tun es für weit weniger. Für die kurze Genugtuung einer scharfen Bemerkung, die uns überlegen fühlen lässt. Für den Trost von irgendetwas, zu dem wir fliehen, wie Essen, Alkohol, Sex, des endlosen Scrollens, statt zu ihm zu fliehen, zu Jesus zu fliehen. Wann immer wir irgendwas so ansehen, Bequemlichkeit, Anerkennung, Kontrolle, über unsere Hingabe an Christus stellen, tun wir genau das, was Judas tat. Die Währung ist etwas anderes, aber das Geschäft ist dasselbe. Die gute Nachricht ist nicht, dass wir besser sind als Judas. Die gute Nachricht ist, dass Gottes Werk in unseren Herzen uns zum Umkehr führt, nicht in die Verzweiflung. Müssen wir auch die Szene nochmal so verstehen. Judas ging mit seinem schlechten Gewissen zu den hohen Priestern, zu den damaligen hohen Priestern, um Trost und Vergebung zu finden. Was findet er dort? Die sagten, nicht mein Problem, ist nicht unser Problem. Seh selbst zu. Petrus ging zu Jesus, der sagt, deine Sünde, das ist mein Problem. Ich kümmere mich darum. Und er tat's. Er starb für ihn. Der Unterschied heißt Gnade. Petrus' Bereitschaft, sie anzunehmen. Judas wollte mit seiner Sünde allein fertig werden und es hat ihn umgebracht. Diese Einladung gilt jedem in diesem Raum. Jesus nimmt jeden an, der sein Bedürfnis nach ihm bekennt und seine am Kreuz erworbene Gnade das annimmt. Warten heißt nicht immer nein. Manchmal heißt es, Jesus ist noch nicht fertig mit dir. Die Wahl, viertens, schauen wir den Vers 21 bis 26. Die Wahl des Matthias durchs Los wirft also häufig den Fragen auf. Zum Beispiel, sollten wir das noch heute tun? Die kurze Antwort, nein. Nächster Punkt, nein. Das Los ist eine Entscheidung vor Pfingsten. Der Geist ist noch nicht ausgegossen. Es gibt keine gemeinschaftliche Urteilsfähigkeit, keine verteilte Gabe der Weisheit. Sobald der Geist kommt, werden Leitungsentscheidungen anders getroffen. Schau dir an, wie spätere Ältesten und Diakonen eingesetzt werden. Durch Gebet, durch Prüfung der Kandidaten, durch weisen Rat. Schau dir Apostelgeschichte 6 und 1. Timotheus 3. Bei dieser Methode geht es eigentlich um Gottes Macht über diesen Übergang. Sprüche 16, Vers 13 erinnert uns, das Los wird in den Schoß geworfen, aber es fällt, wie der Herr will. Es musste seine Wahl sein, nicht ihre. Also ein Apostel musste wie die anderen 11 von Jesus eingesetzt werden, nicht von der Gemeinde gewählt. Es muss ein Augenzeuge von Jesu Wirken gewesen sein, von Anfang bis zu seiner Auferstehung. Er musste gesehen, gehört und berührt haben, um davon Zeugnis geben zu können. Das lesen wir in 1. Johannesbrief. Deshalb kann es heute kein Apostel mehr geben. Niemand erfüllt diese Voraussetzungen noch. Aber was können wir daraus nehmen? Unser Lesen, unsere Umständen, unsere Erahnungen, wohin Gott uns führen könnte, das bleibt immer unvollkommen. Wir sind nie frei von unseren Wünschen, Vorurteilen, Ängsten. Deshalb neigen wir uns dazu, die Richtung zu bestätigen, die wir wollen. nicht die, die am weisesten ist. Deshalb müssen wir jede Entscheidung an der Schrift und an weisem Rat prüfen. Was hat Gott gesagt? Was sagen die weisen Menschen um mich herum? Und bau darauf auf. Dieser Punkt des Abschnittes ist keine Methode. Der Punkt ist, sie beten. Gott antwortet. Sie bereiten sich vor und der Herr gibt ihnen Matthias. Die Zahl ist jetzt vollständig. Sie sind bereit, mit der Mission voranzugehen. Zuletzt heißt treues Warten in Gottes Treue ruhen. Kehren wir zurück zu dem Kontrast zurück, den Lukas in diesem Abschnitt ins Zentrum rückt. Auf einer Seite ist Judas ein Leben voller Verheißung, das in Schande und Selbstmord endet. Ein vergeudetes Leben. Auf der anderen Seite sehen wir den Petrus. Dreimal verleugnet er Jesus und wird dennoch in die Führung zurückgeholt. Dreimal drückt er sich aus Angst und jetzt steht er als unerschrockener Leiter dieser neuen Gemeinschaft. Und dann haben wir die 11 Niemande. Und ausgerechnet durch diese 11, ermächtigt durch Gottes Kraft, wird die Welt auf den Kopf gestellt, lesen wir Apostelgeschichte 17. Was? Was verwandelt sie? Antwort: der Apostel. Der Apostel. Das Wort bedeutet, einer, der gesandt ist, ein Abgesandter, ein Bote im Auftrag eines anderen. Hinter diesen 12 berufenen Aposteln steht der wahre Apostel, nämlich Jesus selbst, gesandt vom Vater. Was ein Apostel ausmacht, ist Treue zu dem, der ihn sendet. Jesus, anders als die 12, anders als Judas, ist nie von seiner Berufung abgewichen. In der Wüste widerstand er jeder Versuchung in Gethsemane unter einem Druck, dem wir alle nachgegeben hätten, sagt er, nicht mein Wille, sondern deiner. Diese Treue trug er bis in den Tod, weil, und bitte das nicht verpassen, weil Menschen wie wir, untreu, mit Judas im Herzen, jemanden brauchten, der an unserer Stelle stand und sich kein einziges Mal verkaufte. Wer ihm vertraut, dem wird seine vollkommene Treue angerechnet bekommen. Sein Gehorsam tritt an die Stelle unserer beständigen Auflehnungen. Das ist das Evangelium, das unter Apostelgeschichte 1 liegt. Wir alle sehnen nach einer Geschichte, die unserem Leben Sinn verleiht. Wir alle sehnen uns danach, Teil von etwas Größerem zu sein. Und die meisten von uns werden irgendwann auf unser Leben blicken, auf das Scheitern, auf die Enttäuschungen und sich fragen, wie kann mein Leben überhaupt zählen? Alistair Begg, baptistischer Pastor in den Staaten, hilft uns in einer Predigt zu verstehen, wie Jesus Menschen mit zerbrochenen Geschichten in seine eigene Geschichte hineinruft. Er erzählt es so, stell dir den Verbrecher vor, der neben Jesus gekreuzigt wurde. Wie er in den Himmel ankommt, weil Jesus ihn eingeladen hat. Eigentlich gehört er dort überhaupt nicht. Zumindest sieht so aus. Aber er beschreibt die folgende Szene. Ein Engel kommt auf ihn zu und fragt ihn, was machst du denn hier? Der Mann zuckt mit den Schultern. Ich weiß es nicht. Gut, dann fangen wir mit der Theologie an. Erzähl mir von der Rechtfertigung aus Glauben. Davon habe ich nie gehört. Die Inspiration der Schrift. die Gottheit Christi. Der Mann schüttelte nur den Kopf. Ich weiß es nicht. Schließlich fragt der Engel, auf welcher Grundlage dann bist du denn hier überhaupt? Und der Verbrecher hält inne. Und dann sagt er, der Mann am mittleren Kreuz hat gesagt, ich darf kommen. Er hat keinen beeindruckenden Lebenslauf, keine guten Werke vorzuweisen. Er war nie getauft worden, nie in eine Gemeinde beigetreten. Sein Leben war so gescheitert, dass man ihn gerade für sein Verbrechen hinrichtete. Alles, was er hat, war Christus. Die Einladung Christi. Und alles, was Christus verlangt, war Glaube. Der Mann am mittleren Kreuz hat gesagt, ich darf kommen. Wenn du noch kein Gläubiger bist, die Geschichte des Judas ist keine ferne Vergangenheit. Sie ist ein Spiegel. Du hast dich gegen den Gott aufgelehnt, der dich gemacht hat. Wenn du einmal vor ihm stehst, brauchst du eine Verteidigung. Und es gibt nur eine, die trägt. Die Gerechtigkeit Christi, empfangen nicht durch deine Leistung, sondern durch Glauben. Und er lädt dich ein, zu kommen. Wenn du bereits gläubig, wenn du schon länger Christ bist, heißt warten dann nein? Nein! Warten in Christus heißt, Jesus sagt uns, ja, ich habe dich nie vergessen. Ja, ich wirke noch in dir. Ja, ich setze meinen Dienst fort, die härtesten Herzen zu verwandeln. Ja, ich werde vollenden, was ich begonnen habe. Ja, so wie ich Petrus bewahrt habe, werde ich dich bewahren. Nie vergessen ist Christ. Der Mann am mittleren Kreuz hat dich eingeladen. Und er wird dich nach Hause bringen. Die Jünger warteten, weil sie wissen, Jesus handelt noch. Petrus überlebt, weil Jesus noch für ihn eintritt. Die Gemeinde bewegt sich, weil Jesus seinen Geist sendet. Und die Mission, seine Mission gelingt, weil Jesus König bleibt. Beten wir.